Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Er kennt tatsächlich beide Seiten. Mit beiden Seiten ist die Politik, die er in- und auswendig kennengelernt hat in Österreich, und jene der Wirtschaft, sowohl im öffentlichen als im privaten Bereich. Die Rede ist vom ehemaligen Bundeskanzler der SPÖ und jetzt CEO eines Bahnunternehmens, Christian Kern. Und damit schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Christian Kern, ich fange mich sofort mit der SPÖ an und der maroden Situation Ihrer Partei. Sie sind ja immer noch Sozialdemokrat.
Dafür bin ich dankbar.
Ich lasse Ihnen noch ein bisschen eine Aufwärmphase, aber mit eigentlich auch nicht Good News, nämlich der Situation, der wirtschaftlichen Situation in Österreich. Man hat irgendwie den Eindruck, ich war jetzt erst kürzlich in Madrid, die Preise sind dort schon weit geringer. Wir sehen es auch, Inflation in Österreich immer noch, also das dritte, vierte Jahr in Folge, klar über dem EU-Schnitt, die Wirtschaft, die sich kaum bis gar nicht erholt. Warum ist das so?
Na, ich denke, wir haben gerade in dieser Phase, die jetzt in den letzten 3 Jahren dominiert hat, mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine, steigende Energiepreise, Inflation in der Folge, was ja alles andere als überraschend war, uns entschieden, eine Politik fortzusetzen, die eher versucht, Strukturprobleme in Watte zu packen und mit Geld zu lösen. Und mehr Geld in ein System, wo die Inflation schon galoppiert, bedeutet mehr Inflation. Das ist auch wahrscheinlich für niemand überraschend gekommen. So, und jetzt haben wir die Auswirkungen. Und Inflation ist natürlich einer der ungerechtesten wirtschaftspolitischen Entwicklungen, weil es eine Massenenteignung eigentlich ist, vom kleinsten Einkommen natürlich aufwärts beginnend. Und das muss man zur Kenntnis nehmen, das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Und daraus müsste man die Ableitungen ziehen, was wir wahrscheinlich sehr sparsam im Moment nur tun.
Ja, aber das ist ja der Punkt, den Sie da bringen. Wir wissen, was in der Vergangenheit schiefgegangen ist. Es gab ja andere Länder, und das waren nicht nur kommunistische Länder, im Gegenteil, das waren teils liberale Staaten, die haben kurzfristig in den Markt eingegriffen, gerade in den Energiemarkt. Bei uns hat man das Helikoptergeld verteilt, das Sie angesprochen haben. Aber wieso lernt man jetzt nicht dazu? Jetzt gibt es ja eine neue Regierung, es ist nicht mehr die schwarz-rote Regierung, es ist seit bald 1,5 Jahren schwarz-rot-pink in der Regierung.
Naja, da oder dort funktioniert das. Ich wäre da nicht so streng wie Sie. Muss allerdings dazu sagen, du hast natürlich ein Problem in einer Regierung mit 3 Parteien, mit 3 unterschiedlichen Interessenslagen und 3 unterschiedlichen Weltbildern. Ist es natürlich schwierig, eine konzertierte Aktion, also ein gemeinsames Handeln zu finden. Aber das Problem, das wir ja haben, ist ja eins, das im Weiteren noch viel größer ist und über Österreich hinausgeht. Weil wenn wir uns anschauen, die Entwicklung Europas seit der Lehman-Krise, seit 2007, dem großen Bankencrash, ist ja so, dass wir sukzessive und jedes Jahr weiter zurückgefallen sind. Und wenn wir zurückblicken zum Jahr 2019, dann stellen wir fest, dass das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Österreich stagniert ist. Also da müssen alle Alarmglocken klingeln. Und wenn wir uns anschauen, wo das herkommt, heißt das, wir sind in den Sektoren, in denen wir in der Vergangenheit stark waren, zurückgefallen. Wir sind im Bereich Innovation eigentlich im Nirvana.
Was angesichts der KI besonders traurig ist.
Sie haben künstliche Intelligenz, Sie haben Cloud Computing, Sie haben Mikrochips, Quantum Computing. In keinem dieser Sektoren spielen wir noch eine führende Rolle. Und der zweite Sektor, der uns immer stark gemacht hat, grüne, saubere Technologien, das haben uns die Chinesen aus der Hand genommen, weil die Entwicklungen, die in Europa erfunden worden sind, konsequent skaliert haben. Und wir sind massiv zurückgefallen hier, haben uns entschieden, die Investitionen zurückzufahren, was ein Riesenproblem ist, weil je mehr du in die Volkswirtschaft und die investierst, desto mehr regst du Innovationen an. Es wird dann für Unternehmen attraktiver, sozusagen eigenes Geld dazuzugeben, weil sie Chancen und Märkte sehen. Und diesen Innovationsrückstand, der baut sich auf, wird immer größer und das ist der, wo wir die Zukunft daraus verspielen. Und bei den Green Techs, also wir reden über Photovoltaik, wir reden über Elektromobilität, wir reden über Wärmepumpen und Ähnliches, auch dort sind unsere Unternehmen mittlerweile nicht mehr führend und das ist das echte Alarmzeichen, weil daraus sozusagen eine Perspektive eines Abstiegs entsteht, den die Leute vielleicht jetzt nicht unmittelbar in ihrem Tagesablauf spüren, aber sie kriegen mit, was los ist. Die Jobs in der Industrie gehen weg, das Wohlstandsniveau sinkt, Sie haben die Inflation angesprochen und das schafft natürlich einen Cocktail, der eine enorme Unzufriedenheit produziert.
diese Verdrängungsängste in dem Fall in der Wirtschaft, am Arbeitsmarkt und sonstiges, das schlägt sich ja, wie Sie eigentlich richtig andeuten, ja schon auch komplett auf die Umfragen nieder. Also man spürt ja die Stimmung in Österreich ist tatsächlich schlecht, aber wenn ich Sie richtig verstehe, sind die Parameter so, dass wenn man jetzt nicht eingreift, wird alles noch schlechter.
Also wir stehen wirklich an einem Punkt, wo wir die Veränderungen nicht mehr leugnen können. Und wir haben versucht, uns die Bettdecke über den Kopf zu ziehen und zu sagen, wir sind gar nicht da. Mhm. So spielt sich das nur nicht ab. Und es ist ja sehr stark kursiert, dieses berühmte Gramsci-Zitat, der gemeint hat, die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren. Und das ist genau die Auseinandersetzung, die jetzt gerade stattfindet. Müssen wir jetzt verzweifelt sein? Ist alles kaputt? Nein, das glaube ich nicht. Also mein Unternehmen, wir haben gerade eine, ich darf das als Beispiel zitieren, wir haben gerade 1,5 Milliarden Finanzierungsrunde gehabt, haben Investoren aus ganz Europa, aber auch aus den USA gefunden, die auf unser Geschäft schauen, das ist im Bahntechnologiesektor, wie Sie gesagt haben. Und die haben da investiert, teilweise bis mit 20 Jahre Laufzeiten. Und das zeigt mir schon, dass da auch Europa nicht nur negativ gesehen wird. Weil unsere Lokomotiven werden wir nicht nach Asien verlagern. Wir haben ein europäisches Geschäft, das wird ein europäisches Geschäft bleiben. Mhm. Und darauf müsste man aufbauen und versuchen, konsequent die Politik zu verändern.
Aber es passiert ja eigentlich das Gegenteil. Sie haben es jetzt angesprochen, es sind drei Parteien in dieser Regierung. Das ist natürlich, Sie kennen das schon, zwei Parteien ist relativ schwierig, eine Einigung zu finden. Man hat bei dieser Regierung immer den Eindruck, sie finden immer nur den kleinsten gemeinsamen Nenner und damit eigentlich überhaupt keine Reformen. Jetzt ist ein Doppelbudget präsentiert worden und die erklären, also vom Bundeskanzler abwärts erklären dann alle mir im Interview, wir sind unfair, weil das ist eher eine gigantische Leistung.
Ja, das habe ich Ihnen damals auch erklärt, ich weiß.
Richtig. Das hat das doch jeder Politiker.
Das gehört zum guten politischen Ton quasi.
Ton, richtig.
Nein, also wenn man dieser Regierung Noten verteilen möchte, muss man sagen, wenn man da nüchtern drauf schaut, die Vorgängerregierungen waren auch nicht um so viel besser. Also das sind Minister und Ministerinnen am Werken, die absolut persönlich ihre Qualitäten haben. Diese Regierung in Summe auch Ergebnisse produziert, die im Lichte der letzten 20 Jahre nicht unterdurchschnittlich sind, gewiss nicht. Nur die Veränderung ist halt leider viel größer.
Ich wollte gerade sagen, aber die Zeiten sind halt viel herausfordernder.
Ja, das ist das Problem. Und Sie haben ja das nicht nur als österreichisches Phänomen, weil die Franzosen glauben, sie haben den schlechtesten Präsidenten aller Zeiten. Die Briten haben mittlerweile, glaube ich, jetzt den vierten Premierminister innerhalb von 3 Jahren sozusagen gefeuert. In Deutschland sind alle der Meinung, der Bundeskanzler ist eine Katastrophe. Mhm. Also es passiert da schon etwas tiefergreifendes, als dass es bloß um einzelne Köpfe geht.
Das stimmt, es gibt ein europaweites oder sogar weltweites Phänomen, siehe die USA mit der Unzufriedenheit, aber das ist ja schon teilweise sehr hausgemacht. Ich muss es jetzt noch einmal sagen, die Inflation, wir sehen das in allen tiefen Umfragen, auch jene, die Parteien haben, die nicht veröffentlicht werden. Die wichtigsten Themen sind für die Leute die Teuerung, also leistbares Leben, die Gesundheit und dann Zuwanderung, Integration. Jetzt könnte man sagen, zumindest zwei dieser drei Bereiche wären ja eigentlich sozialdemokratische Kernbereiche. Und trotzdem merkt man nichts davon.
Naja, wenn man das nüchtern betrachtet und das in einen größeren Kontext stellt, muss man sagen, ja, wir können jetzt über einzelne Maßnahmen diskutieren, aber da findet tatsächlich ein Niedergang statt und eine massive Veränderung. Weil wenn ich mir die Parteien des politischen Zentrums anschaue, ÖVP und SPÖ, die über lange Zeit die Politik dominiert haben, die in den 70er, 80er Jahren noch Mehrheiten von 90% gemeinsam hatten, und wo wir heute die Situation haben, dass wir eine Dreiparteienregierung hat und die, wenn ich ihren Umfragen glaube, nicht einmal mehr zu dritt eine Mehrheit hat, dann
und
zeigt das schon.
Und die SPÖ liegt bei irgendwo 17-18%.
Ja, also natürlich auf einem historisch unerreicht niedrigen Niveau und das ist natürlich wirklich ein Alarmzeichen. Aber ich denke, die Frage ist, was ist das Zukunftsbild, das wir den Menschen noch in der Lage sind, fortzusetzen? Und in diesem Umstand, wo alle die Veränderungen spüren. Jeder weiß, dass das, was uns in der Vergangenheit erfolgreich gemacht hat, wahrscheinlich für die Zukunft nicht mehr reichen wird, wollen die Leute eine Antwort haben. Und das Problem ist, dass so etwas wie eine geschlossene Antwort derzeit nur eine Partei bietet, die in den Umfragen dann auch entsprechend vorne ist. Also brauche ich jetzt nicht erläutern, dass ich die Rezepte dort nicht für zukunftsfähig halte. Und
Sie haben Antworten. Ob Sie
scheinbare zumindest, aber die kommen so daher, mit Selbstbewusstsein vorgetragen, mit Schwarz-Weiß und Sündenbockmustern und sehr einfachen Antworten, die natürlich nicht fruchten werden. Aber dem steht halt ein politisches Zentrum gegenüber, das sich jetzt eher sehr kleinteilig um bürokratische Probleme kümmert, aber den Menschen nicht mehr sagt, wo stehen wir in 10 Jahren, wo stehen wir in 20 Jahren, wo stehen wir in 30 Jahren. Mhm. Und wenn Sie die Sozialdemokratie ansprechen, ich bin ja eher Vertreter dessen, dass ich immer gesagt habe, wir brauchen eine gute Kooperation auch mit der Wirtschaft. Und das ist natürlich in einer gewissen Weise schmerzhaft, wenn man das Gefühl hat, das ist plötzlich der Feind. Weil das Wichtigste ist, dass die Leute Arbeit haben. Das Wichtigste ist, dass die Menschen ein Einkommen haben und dass sie einen Lebensstandard erhalten können, dass sie in die Zukunft ihrer Kinder investieren können. Und das geht nur mit einer starken Wirtschaft. Wenn wir nicht wirtschaftlich erfolgreich sind, dann sind wir absolut zum Abstieg verdammt. Und dann werden wir unseren Sozialstaat auch nicht finanzieren können. Sie müssen ja sehen, wir sind in Österreich stolz darauf, dass wir einen ausgeprägten Sozialstaat haben. Auf der ganzen Welt gibt es kein Land, das so viel Geld für Sozialausgaben aufwendet wie Österreich. Aber wenn wir das erhalten wollen, müssen wir uns die Frage stellen, wo kommt es her? Wer bezahlt es? Wer finanziert es? Und das sind zwei Seiten einer Medaille. Und wenn ich sage, okay, Wirtschaft ist schlecht und jeder, der Erfolg hat, den wollen wir nicht bei uns dabei haben, der ist uns verdächtig, da mache ich einen Fehler, den ein Bruno Kreisky zum Beispiel nicht gemacht hat.
Nein, natürlich nicht. Sonst gäbe es ja keine Arbeitsplätze. Aber grundsätzlich, was würden Sie da jetzt machen? Also was müsste man tun, weil gewisse Sachen werden so oder so über uns hineinschwappen, ob die jeweilige Regierung das will oder nicht, zum Beispiel die KI, und die wird einen enorme Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben. Was würden Sie jetzt konkret machen, damit man eben Sozialstaat absichert, Pensionssystem absichert, Gesundheitssystem absichert? Weil das ist alles gar nicht so selbstverständlich, wie viele glauben.
Nein, und ich glaube, wir müssen viel grundsätzlicher darüber reden, wo das Geld herkommt und wie wir es tatsächlich ausgeben wollen. Weil das, was Sie aufgezählt haben, künstliche Intelligenz, ist noch nicht entschieden, in welche Richtung das geht. Manche warnen vor Massenarbeitslosigkeit. Andere halten die Möglichkeit, dass da Produktivitätsgewinne entstehen, für möglich.
Beides ist möglich.
Eben, das ist noch nicht entschieden, in welche Richtung es geht.
Nein, aber was wir aber wissen, auch quasi Produktivitätsgewinne plus Massenarbeitslosigkeit.
Ja, aber wir haben ein offenes Feld vor uns. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Mhm. Aber was auch ein Faktum ist, wir werden mehr Geld für Verteidigung ausgeben müssen. Wir leben in einer Welt, die nicht mehr so sicher ist wie nach dem Zweiten Weltkrieg, durch die verschiedenen Bündnisstrukturen. Wir müssen uns mit dem Klimawandel beschäftigen. Also jeder, der uns noch erzählt, wir fahren weiter mit dem Verbrenner ad infinitum und das ist alles gar kein Problem. Also nach den letzten Wochen, ich glaube, hat es der Dümmste in der Herde verstanden, dass das nicht die Chinesen erfunden haben, sondern ein reales Problem ist, mit dem wir konfrontiert sind, dass unsere Wirtschaft enorme Geldbeträge kosten wird, wenn Sie an die Schäden denken, die durch Trockenheiten, Fluten und Klimakatastrophen aller Art entstehen.
In der Städteplanung enorme
riesige Konsequenzen haben. So, und wenn wir das alles zusammennehmen, und ich habe nur Alterung haben wir nicht besprochen, also wir werden an verschiedenen Fronten mehr Geld ausgeben müssen, und dann müssen wir uns fragen, ob unser Staatswesen heute so effizient ist, wie es sein sollte, weil wenn Sie sich anschauen, das Bildungssystem, das Gesundheitssystem, wir haben in diesen Bereichen jeweils einer der höchsten Ausgaben im europäischen Schnitt und haben immer noch gute Standards, keine Frage, aber wir spüren alle, dass das bröckelt an allen Ecken und Enden. Wir haben die höchste Privatarztdichte, wir haben die höchste Rate an Nachhilfestunden für unsere Schüler. Also das schreit ja nach Veränderung. Und wenn man sich diese mühsame Arbeit nicht macht, von das Fundament nochmal zu überlegen, zu sagen, wie wollen wir diesen Staat aufbauen, und ich rede jetzt nicht über die Diskussionen mit den Landeshauptleuten, sondern noch viel weitergehender, dann werden wir ins Schleudern kommen, dann werden unsere Schulden uns turmhoch aufgetürmt werden, dann wird die Zinszahlungen enorm und wir werden Zukunft verspielen.
Mhm. Jetzt gibt es innerhalb der SPÖ nicht nur zwei Flügel, aber in der einen konkreten Frage, zwei Flügel, soll man weiter sparen oder soll man sich zum Beispiel ein Vorbild an Meloni in Italien nehmen und sagen, ist ja wurscht, diese 3% Maastricht-Kriterien, weil Sie wissen, Italien und Frankreich haben eine noch viel höhere Staatsverschuldung.
Naja, wenn ich den Experten glaube, sagen wir ja eh nicht vielleicht so deutlich, es ist ja wurscht, aber wir sind da ja eh nicht wahnsinnig dogmatisch, würde ich einmal sagen. Nur es geht trotzdem um die Frage, wir können nicht permanent Steuern und Abgaben erhöhen, da sind wir echt am Limit. Also die Staatsquote in Österreich ist über 50% von unserem Bruttoinlandsprodukt, bestreitet mittlerweile der Staat. Das hat dann irgendwann einmal nicht mehr gesunde Ausmaße und deshalb müssen wir noch einmal uns mit dieser Effizienzfrage auf allen Ecken und Enden beschäftigen. Da ist aber das System dahinter, verteidigen alle alles, genau. Weil wir reden über Binnenmarkt, dass wir das Potenzial in Europa nicht ausnützen. Man muss sich vorstellen, wir haben nur halb so viel Handel innerhalb der europäischen Länder wie die Bundesstaaten in Amerika untereinander. Warum ist das so? Dutzende verschiedene Regularien und Normen und Standards. Da braucht man den Trump gar nicht, der Zölle auf uns verhängt. Und dann sehen wir das, beklagen das und dann reden wir über die Gewerbeordnung in Österreich und jeder sagt, na Finger weg, da können wir leider gar nichts machen. Mit der Haltung werden wir leider nicht weit springen.
Aber das ist ja das Problem, das haben wir jetzt auch in dieser Reformpartnerschaft gesehen. Ich habe jetzt zum Thema Gesundheitsreform den Siegfried Merin zu Gast gehabt, bekannter Internist, ist der Sozialdemokratie nicht feindlich gesinnt, wie wir beide wissen, hat trotzdem gesagt, das ist eine Mini-Reform, die einfach nicht ausreicht und ist auch der Meinung, dass auch bei dem Gebiet immer nur der kleinste gemeinsame Nenner ist und da fragt sich langsam, weil das wissen wir ja aus sämtlichen Feldern, braucht ein kleines Land wie Österreich wirklich 9-mal dieselben Strukturen doppelt? Oder dreifach?
Das braucht man natürlich nicht, das ist ja überhaupt keine Frage. Aber offenbar ist der Leidensdruck dann nicht zu groß. Aber ich glaube noch einmal, wenn man sich jetzt davor drückt, alle diese Themen anzugehen, es wird nicht besser werden. Und wir werden dann erleben, dass andere sozusagen das versuchen zu lösen mit ganz anderen Mitteln und Methoden. Ich weiß noch gut, wie ich Bundeskanzler war, habe ich der SPÖ vorgeschlagen, dass wir die Krankenkassen reformieren. Versuchen wir doch zu schauen, wo gibt es da Spielräume. Da gab es große Skepsis. Und am Ende hat man das in Studien und versucht dann in St. Nimmerleinstag zu schieben. Dann war die SPÖ nicht mehr in der Regierung, es ist ÖVP und FPÖ gekommen, die haben diese ÖGK-Geschichte erfunden, die Leute hinter das Licht geführt, ihnen irgendwas von 1 Milliarde Einsparungen erzählt, die Strukturen ziemlich beschädigt. So, und vor dem Hintergrund hoffe ich, dass man daraus die Lehren zieht, weil wenn man nicht mutig ist, dann wird einer das andere aus der Hand nehmen, dann wird man nicht mehr im Fahrersitz sitzen, sondern am Sozius zuschauen, wie andere hier agieren.
Aber sind Sie der Meinung, dass ÖVP und SPÖ das überhaupt noch drehen könnten? Also wenn man sich jetzt die Umfragen, und zwar nicht nur jene der Lazarsfeld-Gesellschaft, sondern wirklich alle Umfragen zeigen das gleiche Bild, das muss man jetzt schon deutlich sagen, die FPÖ liegt irgendwo bei 35 plus, da gibt es schon immer mehr, die sagen, wenn die wirtschaftliche Entwicklung so bleibt, können sie über 40%. Die ÖVP schrammt an der 20%-Marke und die SPÖ ist in Wirklichkeit schon relativ deutlich drunter. Kann man sowas noch drehen?
Naja, also mit more of the same, mit weitermachen, wird sich das vielleicht nicht leicht ausgehen. Aber dieses Gramsci-Zitat, das ich vorhin zitiert habe, die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren, geht ja weiter und das ist die Zeit der Monster. Und das ist das, was wir erleben, dass wir politische Rücksichtslosigkeit als Rezept plötzlich identifizieren, das am Ende ja nicht im Interesse der Wähler ist, die glauben, dass man das unterstützen muss. Aber wir leben in einem freien Land, jeder kann jegliche Form der Meinung haben. Und das wird nur mit Leadership gehen und nicht mit, indem man so tut und fraternisiert und sagt, wir sind eh alle ganz lieb und nett, weil es ist ja auch ein Grundmissverständnis. Die Leute wollen ja keine Politiker, die genauso sind wie sie. Also das macht ja keinen Sinn. Die wählen ja nicht Leute, die in der Ratlosigkeit ungefähr auf einem ähnlichen Niveau sind wie sie selber, sondern die wollen Leadership, die wollen jemanden, zu dem sie auch aufschauen können und der in der Lage ist, die Probleme zu lösen und das anzugehen mit Kraft.
Und eine Vision haben.
Ja, und diese Erneuerung, die fehlt. Babel hat das auf SPÖ-Seite versucht, seine Art der Vision einzuimpfen und mitzugeben.
Was ist das für eine Vision? Die habe ich noch nicht ganz verstanden.
Ja, dieses soziale Gerechtigkeitsthema im weitesten Sinn.
Naja, Parolen.
Also ich will es jetzt nicht kommentieren, aber man muss...
Parole.
Ja, aber man muss sagen, okay, der hat eine Vorstellung, wie das läuft. Ist die realitätsnah? Die Menschen sagen offensichtlich nein, also wird man weiterdenken müssen. Ja, also ist das.
Aber da wird man weiterdenken müssen, das ist ein gutes Stichwort. Erklären Sie mir das erste Ihre Partei bitte. Als die Pamela Rendi-Wagner, glaube ich, in der Kanzlerfrage bei 27-28% war und die SPÖ in sämtlichen Umfragen zwischen 25-30% lag, gab es eine Obfrau-Debatte. Wir wissen, wie das Ganze ausgegangen ist. Mitgliederbefragung am Ende, Kampfparteitag und Babler. Jetzt liegt Andreas Babler in der Kanzlerfrage in Wirklichkeit hinter Beate Meindl-Reisinger und Leonore Gewessler. Das sind die Chefinnen zwei Kleinparteien. Mhm. Ja. Und die SPÖ in den Umfragen konstant bei unter 20%. Und es ist das große Schweigen. Mhm. Was ist da in der SPÖ los?
Also ich denke, das ist...
Also offiziell das große Schweigen, inoffiziell...
Also zu glauben, dass Parteien, die im Niedergang sind, sich aus eigener Kraft erneuern können, halte ich persönlich eher für eine Illusion. Also da braucht es einen externen Schock, wenn man so will. Kurz hat das bei der ÖVP gemacht. Ich bin mit den Ergebnissen nicht restlos einverstanden, aber der hat das dort getan, muss man anerkennen. Und das wird das Dilemma sein, weil die Parteien werden immer kleiner, Mitglieder werden immer weniger. Für die Funktionäre, ein paar, die im System sind, geht es sich noch eine Zeit lang aus. Die verstehen nicht, wo man Veränderungen braucht. Und da fehlt der Horizont zu verstehen, was da für eine Keule auf einen zukommt. Ich persönlich war da immer sehr beeindruckt, weil ich weiß noch gut, ich habe eines Tages, da war ich gerade nicht mehr Bundeskanzler, den französischen Präsidenten Macron besucht. War dann im Elysée und da gehört es aber zum guten Ton, weil der ist ja theoretisch von einer anderen Partei, dass man die eigenen, die Sozialdemokraten besucht. Und ich war damals, glaube ich, der letzte Besucher in dem Innenstadtpalais der französischen Sozialdemokraten. Ein wunderschönes Haus, direkt im Zentrum. Und bin dort reingekommen, der Vorsitzende hat mich dort unten empfangen, Portier gab es keinen mehr, sind überall lauter Umzugskisten rumgestanden, weil die mit 6% der Stimmen damals bei der Wahl natürlich die Strukturen nicht mehr halten konnten, das Haus verkaufen mussten. Und das war für mich so ein starker Eindruck, dass es nicht in Stein gemeißelt ist, dass es eine Sozialdemokratie oder eine christdemokratische Partei auf dem Niveau...
Ja, aus Italien.
So ist es. Und wenn die sich nicht verändern, dann werden andere sie zu dieser Veränderung zwingen oder sie werden in der Geschichte versinken.
Ja. Würden Sie, Sie sind ja, es gab ja vor dem letzten Parteitag, schaut mich kritisch an, aber ich weiß es halt, vor dem letzten Parteitag gab es ja durchaus den Versuch, Sie zurückzuholen und Sie haben es, glaube ich, auch eine Zeit lang ernsthaft überlegt. Würden Sie sich das noch einmal antun oder ist das Kapitel, und ich weiß, es ist immer schwer, einen ehemaligen Politiker zu fragen, ob er mit der Politik wirklich abgeschlossen hat. Oder reizt es Sie, weil Sie nicht diesen Untergang der Sozialdemokratie mit anschauen wollen?
Nein, also man muss dazu sagen, da geht es gar nicht um eine persönliche Ambition, sondern um die Frage, was ist das Beste und wie entwickelt sich das? Und genauso wie ich für Europa nicht der Meinung bin, das ist restlos kaputt, sondern wir haben unsere Stärken. Hat die Sozialdemokratie eine politische Tradition und Geschichte, nämlich den sozialen Zusammenhalt zu organisieren, die natürlich extrem wichtig ist im politischen Spektrum. Und aus der Idee, glaube ich, kann man schon sehr viel machen. Wer wird das sein? Also da kann ich sagen, das bestimmt nicht ich. Ich habe meine Aufgabe jetzt in der Wirtschaft, ich habe das ein paar Mal gesagt.
Aber sehen Sie jemanden, der es könnte?
Also wenn man da ein Scouting macht, sich ausführlich beschäftigt mit den Leuten, die da sind, auch von den Jüngeren, würde man schon wahrscheinlich jemand finden. In der aktuellen Konstellation braucht man, glaube ich, fast schon tollkühnen Optimismus.
Das glaube ich auch. Das könnte auch in der ÖVP gelten. Jetzt frage ich Sie nach jemandem, den Sie gut kennengelernt haben in der Regierung, Sebastian Kurz. Da gibt es auch eine ähnliche Spekulation, der stand ja schon 2025 eigentlich sehr knapp vor einer Rückkehr in die Politik, so wie Sie ihn kennen. Glauben Sie, dass er wieder antreten wird?
Also ich kann das nicht beurteilen, dass er ein politischer Mensch ist. Das gilt für ihn, das gilt für mich im selben Ausmaß. Das wird man auch nicht ablegen, das wird er auch nicht ablegen. Ich bin jetzt zu wenig verfolgt, aber wenn man sich die Konstellation anschaut und ein bisschen den Umfragen glaubt, hieße eine Rückkehr mit seinem präferierten Projekt Schwarz-Blau, dass er die Nummer 2 hinter Kickl macht. Da wünsche ich ihm viel Spaß dabei und kann es mir aber auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass er das macht. Und umgekehrt sozusagen eine Kooperation mit der SPÖ noch einmal aufzusetzen mit Sebastian Kurz, das ist wahrscheinlich, da muss man wahrscheinlich wirklich sehr viel investieren, damit da wieder ein festes Fundament entsteht.
Ja. Und ganz zum Schluss, sollte die SPÖ ihre Linie gegenüber den Freiheitlichen und der Kickl verändern?
Das ist wirklich ein Riesendilemma und wir haben versucht, Gespräche zu führen, inhaltliche Anknüpfungspunkte zu finden, die vielleicht sowas wie Gemeinsamkeiten konstituieren und die gibt es ja auch. Und das sind ja nicht nur lauter Leute, mit denen man nicht reden kann oder die Deppen sind unterwegs. Das wäre ja wirklich ein Unsinn, wenn man das glaubt.
Wären sie lauter Deppen, wären sie nicht
dort oben. So. Also das muss man schon sehen, nur in der Substanz sind das zwei völlig unterschiedliche politische Konzeptionen. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass das nicht in einer Regierungszusammenarbeit im Sinne einer Koalition auf Bundesebene vereinbar ist.
Gut, dann Christian Kern, ich frage Sie keine persönlichen Dinge, auch wenn ich quasi gratuliere, aber danke für dieses spannende Interview. Und ich hoffe, wir setzen das bald wieder fort. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.